Guter Verhalten.
Oder? So. Ja, fast, Vater.
Nee. Nee. Ich helfe dir mal.
Das ist ein Mikro.
Ach so.
Das ist ein Mikro. Du jetzt immer nicht so schön laut reden, weil du bist jetzt so.
Also, ich eigentlich habe ich gar keine Lust. Ich kann nicht heute.
Es läuft schon.
Nein.
Ja, nein. Herzlich willkommen, liebe Hörer und Hörerinnen des Thilo Mischke Uncovered Podcast. Mein Vater wusste nicht, dass das Tonaufnahmegerät bereits läuft. Meine Mutter küsst gerade meinem Vater auf den Kopf und lacht sich tot, weil mein Vater eigentlich die ganze Zeit sagt, er hat keine Lust dazu. Denn wir sind beide geschafft. Wir sind heute im Büro umgezogen. Du warst beim Arzt, darüber wolltest du auch nicht reden in diesem Podcast. Was ganz besonders ist, in diesem Podcast wird es das erste Mal Werbung geben. Das machen wir dann aber irgendwie nach der Hälfte. Die spreche ich dann aber danach ein. Und an alle Hörer und Hörerinnen, die Einnahmen dieses Podcasts, die ich durch die Werbung mache, die jetzt nicht doll sind, spende ich. Also weil ich irgendwie ein schlechtes Gewissen habe als Journalist, das Geld anzunehmen, aber irgendwie ein Podcast auch finanziert werden müssen. Also Leute, die das bauen und machen und schneiden, die müssen ja auch irgendwie Geld bekommen. Und dann habe ich mich entschieden, machen wir es so, das Geld, was ich verdiene mit diesem Podcast, was ein mittlerer dreistelliger Betrag ist, spende ich an eine Stiftung. Weiß noch nicht welche. Ich glaube, dass es Stiftung Bildung sein wird diesmal und dann beim nächsten Mal machen wir was Neues, wenn es dann überhaupt noch jemand gibt, der Werbung schaltet. Also ich rede jetzt hier und monologisiere. Mein Vater, wie gesagt, sitzt mir gegenüber, ist auch müde. Du hast jetzt am zweiten Tag in Folge einer Buchhandlung, glaube ich, gearbeitet, ne?
Ja, schon öfter.
Also seit 40 Jahren.
Bisschen öfter.
Aber jetzt irgendwie so am Stück durcharbeiten?
Nein, also ein bisschen, ist immer schon, nicht am zweiten.
Jetzt bist du wieder so lustig, am Anfang des Podcasts bist du immer so ein bisschen, ja, hier ist Axel Mischke.
Ja gut, das ist halt auch eine Umstellung. Man redet ja in der Buchhandlung eigentlich auch viel und muss ja auch darauf achten, was und dass es gut ist und die Leute es verstehen. Also
das sind ja immer die schönsten Kundenberatungen, machst ja du. Ich habe auch viel von dir gelernt, was das betrifft. Du berätst ja so zwischen 1,5 und 2 Stunden lang die Kunden, die dann für 2 Euro ein Reklamheft kaufen.
Unter anderem. Aber heute war ein sehr schönes Gespräch wieder über Hannah Arendt, über die Bücher, über die Ausstellung, die noch keiner richtig gesehen hat. Ich glaube, man kommt ja noch gar nicht rein.
Das ist offen jetzt. Du kannst rein, cool. Aber die soll auch nicht so gut sein. Nee. Hast du sie dir schon angeguckt?
Nein, will ich ja noch. Okay. Da gibt's ja auch ein Band, ein Bildband, ja. Nicht nur ein Textbildband dazu.
Ja.
Da habe ich auch mit einer Kundin ganz lange, kamen wir auf Peter Weiß zu sprechen, auf alles so, ja gut.
Die Leute hören zu, ja. Und da können wir reden, was wir wollen. Wir haben ja auch hier, bevor der Podcast begann, haben wir beide sehr interessiert und diskutiert über das Buch, was ich gerade lese, nämlich Kollektive Unschuld, über das Erinnern und Gedenken zum Holocaust in Deutschland und wie die Deutschen dazu neigen, sich selbst als Unschuldige darzustellen. Also irgendwie jeder Zweite erzählt ja irgendwie am Armutstisch, ja, wir haben damals deutsche Juden versteckt bei uns im Keller oder meine Eltern waren Widerstandskämpfer und dieses Buch setzt sich ja intensiv damit auseinander, woher das kommt. Und da haben wir ja beide gleich diskutiert, so wie eigentlich seit auch 39 Jahren wir beide darüber diskutieren. Aber der Podcast heute ist nicht einmal nur so bla bla, sondern der Podcast heute hat zum Ziel, meinem Vater Fragen zu stellen, die die geneigten User und Userinnen von Instagram mir dort gestellt haben und ich werde sie direkt meinem Vater stellen und es erinnert uns ein bisschen an diesen DDR-Podcast, den wir mal gemacht haben und so ähnlich ist es auch, aber es betrifft mehr dein Leben diesmal.
Wobei wir wenig Fragen geschafft haben.
Weil wir haben so nur 5 Fragen.
Umfangreich und man muss mich dann auch unterbrechen.
Lustigerweise, das Feedback zu dem DDR-Podcast war immer gut. Also es hat nie irgendeiner sich beschwert oder dass wir zu lange oder schnarchi, sondern der war... Nur
die wussten nicht, wie viele Fragen vielleicht aufgelaufen waren.
Man kann es ja sehen. Läuft ja eine Stunde, ist ja kein Tonband wie deine Jugend. Ich würde mal sagen, steigen wir mal gleich mit der ersten Frage ein. Es gibt auch einen Star... Ein deutscher Fernsehstar hat auch eine Frage an dich, lieber Vater. Es handelt sich hierbei um Joachim Winterscheid, auch bekannt unter dem Namen Klaas im deutschen Fernsehen. Nee, das würde funktionieren, wenn, glaube ich, mein Gesprächspartner... Weißt du, wer Klaas und Jogo sind?
Ja, ja. Die beiden Spaßmacher. Ja, die machen so eine gute Unterhaltung, würde ich mal sagen, nicht?
Finde ich schon. Ich finde tatsächlich
gut, die Weltreisen, die sie da machen, und ich habe noch unter uns gesagt noch keine komplett gesehen, nur immer im Anschluss.
Würde mich auch wundern, um ehrlich zu sein. Du guckst ja nur Dschungelcamp.
Gottes Willen.
Jetzt pass auf, wir reden gleich weiter und dann erzählst du das doch, du hast mal eine Staffel Dschungelcamp mit großer Freude geguckt.
War im Urlaub irgendwie war das.
Aber als Kulturwissenschaftler und nicht als
ich habe versucht festzustellen, was die Leute bewegt und wie weit die gehen, und die gehen ganz schön weit.
Ja.
Also so in ihren Äußerungen, sich gehen lassen vor allen Dingen, nicht erwachsene Leute. Da kannst du mal sehen, wenn die da zusammen wie fercht sind, sag ich mal, dieses schlimme Wort, wie die dann reagieren aufeinander.
Aber glaubst du das, dass es echt ist?
Zum Teil schon. Ich glaube nicht, warum sollen sie spielen?
Naja, es ist, glaube ich, aber schon inszeniert, also nicht inszeniert, ja, aber das ist diese, der Schnitt macht am Ende, glaube ich, die Sendung, weil da passiert, glaube ich, 24 Stunden eigentlich sehr wenig und erst durch diesen Schnitt und die Musik, ja, und die Kommentare. Wenn die
Verwandten da grüßen und dann fangen sie an zu weinen, na gut, es sind immerhin ein paar tausend Kilometer entfernt und man kommt nicht raus und ja, kann schon sein, also das können wir nachvollziehen.
Aber es sind alles Schauspieler ja eigentlich, die da sind. Ja. Lass uns zur ersten Frage kommen, die ist auch sehr einfach. Sie wurde gestellt von einem Freund von mir auch tatsächlich. Zu Jokos Frage kommen wir später. Boxhagen, ein sehr verrückter Typ, Lutz heißt der, mit dem habe ich mal mir ein Büro geteilt. Wir gemeinsam sind wir gerade, manchmal, wir träumen manchmal davon, eine Erfindung zu machen. Also Lutz und ich wollen eigentlich ein Gerät herstellen, was man in die Toilette legt, was deinen Code analysiert und dir per Handy sagt, ob du gesund bist oder krank.
Gottes Willen.
Das sind so Ideen, die ich mit Lutz bespreche. Und Lutz will von dir wissen, wie funktionierte und was hast du erfahren über die LGBT, also die Lesben, Schwulen, Gender, Querszene der DDR? Hat man das mitbekommen? Hast du das gesehen? War das ein Thema? Ich glaube, in der DDR wurde ja Mitte der 70er Jahre dieser Paragraph abgeschafft, dass Homosexualität strafbar ist. Das war ja sehr modern.
Sehr modern.
Aber wie, darüber hinaus, gab es da für dich irgendwelche Berührungspunkte?
Berührungspunkte insofern, dass ich als junger Mann in einen Beruf eingegangen bin, der nicht gerade für Männer gedacht war. Buchhändler. In der DDR jedenfalls nicht. Er sollte da ganz andere Berufe ergreifen. Ich glaube, wir hatten schon mal über Berufswahl gesprochen. Ja. Und in diesem Beruf waren eben auch andere Männer und fanden dort auch ein Zuhause, weil es eine sehr tolerante Atmosphäre war im Buchhandel.
Ja.
Unter den Kollegen, aber auch unter den Chefs. Und da hat man dann Kollegen gehabt, die homosexuell waren. Das war das Normale. Also wir hatten, da gab es nie Mobbing, wie man heute sagt, oder Anfeindung, sondern wir waren ganz kameradschaftlich, aber wir haben es nicht überbewertet. Es war normal. Also es war, war eben der Fritz und es war die Annemarie oder wie sie alle damals noch hießen. So die Vornamen meine ich und das war völlig akzeptiert. Also jedenfalls von uns aus. Auch Kunden kann ich mich nicht erinnern, dass da irgendwelche Bemerkungen waren oder so. Nee, wir haben uns sogar solidarisch, wenn sie Kummer hatten, haben wir uns hingesetzt und haben getröstet, wenn Liebeskummer war. Also da waren wir sehr weit,
denke ich. Woher kommt denn das? Liegt es an Berlin? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Sachsen oder in Thüringen...
Ja, doch, ich denke, es liegt an Großstadt auf jeden Fall, wie Leipzig. Karl-Marx-Stadt vielleicht nicht so, Dresden.
Chemnitz für diejenigen, die es noch nicht mitbekommen
Berlin
haben.
Berlin auf jeden Fall. Ja. Und dass der Beruf es mit sich bringt. Wir waren ja, wie hieß es mal so schön bei einer Rede, der akademischste unter den nicht akademischen Berufen.
Ja.
Fand ich eine ganz, hat eine Laudatio einen Apotheker gehalten bei einem Buchhändlertreffen, schon Westzeiten. Und das passte eben zu DDR-Zeiten auch. Wir waren belesen, wir hatten uns informiert, wir hörten allerlei Musik aus jeder Richtung. Und damit kam man schon ins Gespräch, weil unsere Freunde waren ja dann sehr interessiert.
Kannst du dich erinnern, dass du zum Beispiel in den 70ern über den Alexanderplatz jemand in die Besenkammer, was ja eine berühmte Schwulenkneipe in Berlin-Ost war, Händchen halten, zwei Männer oder zwei Frauen gesehen? Hat man gehörte das zum Stadtbild schon dazu?
Ja, ja. Ein Freund von mir ging zum Beispiel immer Kaffee trinken und der war...
In der Besenkammer. Ging man da nicht zum Saufen und Geschlechtsverkehr drin? Nee. Ich hatte immer das Gefühl, also heute die Besenkammer wirkt auf mich so...
Ich bin mal auch reingegangen.
So, Papa!
Ja, warum nicht? Einfach mal rein. Mich hat es interessiert.
Ja.
Und nicht, dass ich mich da verführen lassen wollen, aber wollte mich mal umschauen. Wer, hab mein Bierchen da getrunken, meinen Kaffee, und dann kam einer, hat mir am Ohrläppchen rumgefummelt, sag ich nur, gut, lassen wir mal.
Wirklich?
Ja, ich war auch sehr interessiert. Die acht dachten, wer da reingeht, hat Interesse.
Ja.
Und da habe ich irgendwie gesagt, nee, ich bin eigentlich nicht interessiert, und auch gut, haben wir uns weiter unterhalten.
Ja, an deinem Ohrläppchen?
Ja, da so, wollte da Anbahnung.
Übers Ohrläppchen? Du hast auch so, Vater, du hast auch sehr schöne Ohrläppchen, muss man auch sagen.
Das war ja ganz harmlos und da war auch nichts Aggressives oder so.
Ja.
Also von meiner Seite sowieso nicht und von deren auch nicht.
Ja.
Und der Barkeeper hat dann gelacht, hat gesagt, na, hast du Pech gehabt, hat er dann zu ihm gesagt oder so.
Das Lustige ist, dass ihr mich ja auch sehr tolerant erzogen habt, was dieses Thema betrifft. Also Sexualität im Allgemeinen habe ich auch schon 100 Millionen Mal erzählt. Aber ich glaube vielleicht, dass das auf mich auch übergegangen ist. Also ich habe ja zum Beispiel auch, also viele Männer, wirklich viele Männer, die ich auch kenne, haben so eine, ich will es nicht Homophobie beschreiben, aber diese Angst vor der Homoerotik beobachte ich bei auch nahen Freunden, dass man so eben, wenn man sich umarmt, dass man sagt no homo, also nicht schwul gemeint, oder dass wenn man sich irgendwie auf den Po haut, dass man dann irgendwie sofort so, aber hier Männer. Das habe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht und hatte mich auch selbst immer so eingeordnet. Es gibt ja diese berühmte Kinsey-Skala, du kennst die wahrscheinlich auch noch, diese von 0 bis 6 geht die. 6 ist homosexuell und 0 ist absolut heterosexuell, also du kannst dir bei 0 nicht vorstellen, jemals mit einem Mann zu schlafen oder einer Frau als Frau. Und bei der 6 kannst du es dir niemals vorstellen mit einem anderen Geschlecht. Also, dass du dann, du bist so dermaßen homosexuell oder heterosexuell, kannst du dir nicht vorstellen. Und ich habe mich immer so auf der 2, habe ich mich so eingeordnet. Also so heterosexuell, aber ist auch nicht schlimm, wenn es passiert. Also so, das ist so, aber ich glaube, das ist Ergebnis eurer Erziehung.
Das ja, gut, aber auch. Das kam für, gar nicht im Sinn, in den Sinn bei mir. Das war wirklich, Toleranz war mir wichtig. Also wie ich erzogen wurde zu Hause. Mhm. Politische Toleranz und auch geschlechtliche Toleranz, aber das ist nicht selbst zu praktizieren.
Okay.
Dann bin ich auch nicht jeden Tag da reingegangen in diese Besenkammer, sondern unsere Hauptgaststätte in Anführungsstrichen war eben diese Espresso am Fernsehturm.
Ja.
Nicht da war. Also
das wo war, ist denn das heute? Was ist denn da heute drin?
Da war, glaube ich.
Das ist doch gegenüber. Das
gegenüber
ist
die Unterbauten vom Fernsehturm.
Ich ach, da drin. Das ist jetzt, ja, ja. Da ist jetzt so ein lustiger, wo man gar nicht mehr, wenn man ganz verzweifelt in Berlin ist und wirklich betrunken sein möchte und mit Menschen flirten möchte, die entweder viel zu alt sind oder viel jünger sind als man selbst, geht man dahin. Das heißt, ich vergesse, wie es heißt.
Naja, gegenüber. Es war eine Spülbank, war mal eine Weile drin und dann.
Genau.
Ja, das war.
Und also, heute trinkt man da so Cocktails aus oder, so Karaffen.
Ja, das, und dann gab es noch eine andere Gaststätte am Alex. Wir mussten ja überlegen, wo wir nach. Ich habe einen guten Buch gearbeitet am Alexanderplatz. Und da war die Frage, was macht man nach Feierabend? Haus des Lehrers war eine schöne Gaststätte, ganz gemütlich, ganz individuell abgeschlossen, mit Sesseln und gute Bedienung.
Ja.
Dann war eben die Tute, die werden alte Berliner auch noch kennen, die war Rathausstraße. Die war also auch bekannt zum Sitzen und Freunde treffen und dann, wie gesagt, Espresso am Fernsehturm aus.
So.
Und da traf man eben auch alle Freunde und Bekannte und also es gab keine Probleme. Es war der Beruf. Vielleicht anderen, woanders.
Ich denke, auf dem Bau wäre es nochmal anders gewesen. Oder wenn du in einem Fußballverein groß bist.
Bei der Armee vor allen Dingen.
Bei der Armee furchtbar.
Auch schwierig.
Ja. Hm. Nee. Jetzt kommt eine Frage von Sörensen 1986, der fragt, wo sind die interessanten Podcasts hin? Kommt nichts mehr. Die möchte ich beantworten. Die Frage, lieber Sörensen, vielleicht hast du mal einen Blick aus dem Fenster geworfen. Wir haben gerade Corona-Krise und ich versuche tatsächlich das Beste zu machen aus dem, was ist. Ich kann schon mal andeuten, dass es bei uns auch bald wieder losgeht mit neuen Geschichten, auch aus dem Ausland. Ich kann nur leider nicht genauer sagen, wohin, aber es geht bald weiter und vielleicht ist Herr Sörensen 1986 auch etwas geduldiger, was das betrifft. Jetzt kommt eine Frage von Das Grosseck. Die bezieht sich auch ein bisschen auf die Frage von Lutz und zwar, wie siehst du, jetzt können wir uns richtig schön in die Nesseln setzen mit der Beantwortung der Frage, wie siehst du das mit dem modernen Feminismus, lieber Axel? Und gerade in Bezug auf den Feminismus aus dem Sozialismus. Du kannst auch sagen, dazu kann ich nichts sagen oder darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Du musst die Fragen der User nicht beantworten. Aber das ist eine lustige Debatte, weil ich ja in dieser Feminismusdebatte groß geworden bin, ja eben auch in einer Welt, in der das Frauenbild ein ganz anderes ist als, also das war ja gefühlt moderner, das Frauenbild in der DDR, als es heute ist. Also für mich gab es ja nie die Frage, eine Frau gleichzustellen, sondern das hat sich mir nie gestellt, dass eine Frau weniger wert sein soll als ein Mann, egal in welchem Bereich. Wie waren das, wie war, ich meine, selbst das kannst du auch nicht beantworten, im Buchhandel.
Ja, das war erstmal ein Frauenberuf.
Ja.
Da waren wir Männer so viele Anhängsel. Nicht?
Ja.
Also man musste sehr, dass wir da klarkommen. Und also als Mann und als junger Mann vor allem.
Aber war Feminismus, gab es diesen Begriff?
Nein, gab es nicht. Also ist mir nicht bekannt. Sondern es war so die Gleichberechtigung, hieß es.
Ja.
Also Gleichberechtigung hieß, dass Mann und Frau gleich sind in allen Fragen des Sozialen, der Anerkennung, des Umgangs miteinander und so weiter, Gehälter, auch weiß ich alles. Alles war gleich. Also es war, die hatten natürlich viel mehr Arbeit als Männer. Die mussten einen Beruf machen, gleichzeitig noch die Kinder versorgen, den Haushalt, dann noch eine schicke Ehefrau sein. Also das war schon eine ganz schöne Anforderung. Und darüber haben sich unsere Frauen, da in dem Fall ist es wirklich wieder so eine blöde Formulierung. Also haben sich die Frauen in der DDR definiert.
Ja.
Nicht, dass sie wussten, was sie wert sind. Also was sie leisten auch.
Ja.
Nicht? Und das war, und daraus hat sich auch eine so eine Art, ja, wie soll man es nennen, also eigene Hochachtung, würde ich sagen, vor sich selbst.
Das war ja so lustig, weil zum Beispiel, ich bin ja in einem Haushalt mit dir und Mutter aufgewachsen, wo du ja zum Beispiel immer gekocht und in der Küche warst und sauber abgewaschen hast und das hast du alles gemacht. Und deswegen war das für mich ganz bizarr, als ich dann zum ersten Mal, ich meine, wann lernt man diesen Geschlechterunterschied? Mit 11, 12 stellst du fest, dass es zwei verschiedene Geschlechter mit, also du merkst es vorher, aber du merkst, die vor- und gesellschaftlichen Vor- und Nachteile spielen vorher keine Rolle, die fallen dir erst.
Wir haben keine Nachteile gesehen.
Ich bin ja auch so aufgewachsen, dass es für mich bizarr war, als die Leute meinten, Frauen müssen aus der Küche raus. Und ich war dann so, hä?
Mhm.
Aber bei uns
war. Guck mal, denk mal an die Bundesrepublik alt.
Ja.
Die ist für mich immer das Vorbild des Reaktionärsten, was es eigentlich gab. Politisch an Bewältigung auch des Dritten Reichs.
Ja.
Gleich deren Einwand natürlich, DDR war da auch nicht
top.
Ganz top. Also hat sich auch vieles leicht
gemacht. Spricht da aus dir die Bildung der DDR, dass du sagst, die BRD hat das Dritte Reich nie gut aufgearbeitet? Oder ist es deine eigene Überzeugung? Das ist
meine eigene Überzeugung, weil wenn sie zum Beispiel immer noch, wie gesagt, lange Zeit die Kasernen, hatten wir auch schon das Thema, nach alten Nazi-Generälen nennt.
Schon, da willst du ja, dass die heißt General Brombeere.
Ja, vielleicht. Oder dass sie bestimmte Ideologien nicht verarbeitet haben, dass sie, also beste Beispiel ist mal dieser Globke, nicht? Der Mitarbeiter an den Nürnberger Rassegesetzen, ist, war eben Staatssekretär bei Adenauer. Also dieses einfach mitnehmen, Staatsanwälte, Richter,
der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland, Lübcke war, war KZ-Bauführer.
Ja, nee, hat sich ergeben, dass es.
Es war Quatsch. Ja, steht aber im Braunbuch drin.
Ja, das ist ein DDR-Braunbuch.
Ich suche gerade das Buch, weil es gibt ein schönes Zitat zu Konrad Adenauer dazu, wie der damit umgegangen ist. Aber ich habe jetzt mein Buch, finde ich, gerade nicht.
Der Lübcke war Architekt und soll angeblich KZs mit entworfen haben, nicht? Und das hat sich ergeben als Provokation aus der Staatssicherheit, dass die das so, um
ihn zu destabilisieren. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr müsstet das Gesicht meines Vaters sehen, wie er das so.
Ja, es gab schon solche Versuche, nicht?
Ja.
Von Seiten der Staatssicherheit, Politiker der Bundesrepublik, loszustellen, abzusägen, abzubauen. Ne?
Aber warum haben
die das nicht zu fördern, wenn wir an Willy Brandt denken? Ne?
Warum haben sie denn sich dann? Guillaume.
Das war natürlich eine Pleite.
Warum haben sie sich das so schwer gemacht und irgendwelche Leute verdächtigt? Dabei gab es doch genug im Apparat, die nicht richtig entnazifiziert wurden. Du musstest dir doch eigentlich nichts ausdenken.
Ja, gut, der war immer ein Staatsoberhaupt. Das war natürlich eine Zielstellung, die mehr kann man ja nicht. Also der Bundespräsident ist zwar politisch nicht, hat nichts zu sagen, aber international war natürlich eine furchtbare Wirkung.
Jetzt interessante Frage von Steffen Mehr. Er will von dir wissen, deine Meinung dazu. Sind wir durch Corona und den Staatshilfen, das haben wir, glaube ich, sogar schon mal angefangen zu diskutieren, also jetzt kürzlichst 9 Milliarden für Lufthansa, bei der Deutschen Bahn, bei den Autokonzernen wird eingestiegen, der Staat unterstützt finanziell, sind wir damit auf dem Weg in einen Sozialismus? Wenn der Staat sich an den großen Wirtschaftsunternehmen eines Landes beteiligt, um sie zu retten und aber auch Prozente fordert. Ich glaube, bei der Lufthansa 20%, weil das unter so einer Regelung ist der staatliche Anteil dann. Also ist das für dich ein Weg in den Sozialismus?
Nein, auf keinen Fall. Es hat mit Sozialismus eigentlich wenig zu tun. Es ist einfach bloß eine Form, dass der Staat Anteile übernimmt, um damit zum Beispiel seiner Aufgabe gerecht wird, dass nicht Wirtschaftszweige so feindliche Übernahmen zum Beispiel aus dem Ausland wegfallen. Das ist Egoismus, nationaler Egoismus oder Vorsicht. Also die Lufthansa wird nur gestützt, damit wir nicht auf einmal chinesische Haupteigner haben oder andere Betriebe. Denk an die Autoindustrie, nicht? Also hier die beste, was wir haben in der Bundesrepublik, nicht? Und, kann man ja fast denken, es wird ja alles unterstützt. Denk an die Abwrackprämie und das ist ja unglaublich.
Ja, jetzt gab es ja für die E-Klasse, für so ein riesen teures Schleuderauto, Schmutzding, soll es ja jetzt auch so Subventionen geben.
Das sind wieder, wir reden vor Corona über Klimaschutz und Klimaerwärmung und alles, was passiert, das ist völlig aus weg. Kein Mensch spricht mehr drüber. Oder wenig. Das ist ja klar, weil die Sorge natürlich jetzt mit Corona viel größer ist, dass wir alle überleben, dass die Welt gesund wird.
Ja.
Aber es wird eben nicht mehr diskutiert. Kommt aber wieder.
Wie geht's dir denn überhaupt jetzt mit Corona? Da haben wir vor 4 Wochen oder 5 Wochen hatten wir den letzten Podcast beide zusammen dazu. Da war ja noch so eine gewisse Unklarheit. Jetzt ist es ja so eine Normalität geworden. Da wir beide auch lange nicht mehr geredet haben, frage ich jetzt nicht nur als Thilo Mischke Uncovered Podcast Thilo Mischke, sondern als dein Sohn. Wie geht's denn dir mit Corona?
Das ist schon sehr angespannt alles. Auch allein vom Beruf her, Buchhändler, wenn wir in der Buchhandlung sind, es ist so, die Leute sind sehr angespannt zum Teil.
Ja.
Masken. Wir brauchen ja keine, wenn wir so ein Schutzschild vor der Kasse haben. Wenn man eigentlich rausgeht aus dem Bereich, müsste man eine aufsetzen. Die Kunden haben fast 100%. Die keine haben, kann man ansprechen. Muss man auch. Und das macht das alles so ein bisschen nicht sehr entspannt. Man ist sehr da auch bedacht, Mensch, wirst du jetzt krank? Was passiert eigentlich hier? Ne?
Also eine neue Wirklichkeit ist da entstanden.
Ja,
ne?
Ich denke schon.
Ja.
Also beruflicherseits und klar, U-Bahn. Und dann siehst du eben Leute, die darüber sich hinwegsetzen. Und da denkst du immer, da ist man denn selbst ein Trottel? Wieso macht man artig seine Maske auf, setzt sich in die U-Bahn? Im Laden macht man selbstverständlich alles. Die kommen da rein, lachen rum und tun, als wenn die Welt in Ordnung wäre. Also
das ist halt immer, es ist ja auch das Argument derer, die sich weigern, eine Maske zu tragen, das bringt ja eh nichts.
Das ist ja eben die Frage, ein kleiner Beitrag, den wir leisten können. Der Schutz der anderen. Wenn ich die Maske habe, schütze ich ja nicht mich, sondern die anderen.
Ja.
Und wenn wir alle eine haben, schützt der andere ja mich, wenn er sie nicht aufsetzt.
Ja.
Wenn er sie aufsetzt. Und das sollte mal belegen. Am Anfang der Krise, der Corona-Geschichte war doch, Maske braucht man nicht. Ja, weil es keine gab. Die wären da verrückt gewesen, jetzt zu sagen, alle brauchen Masken.
Ja.
Was ich was die gemacht hätten, die Leute. Hätten die Krankenhäuser gestürmt oder so.
Haben sie ja. Sie haben ja, als Desinfektionsmittel Not war, sind sie auf die Krebsstation in der Charité gerannt und haben da das Desinfektionsmittel
geklaut. Ja, nun stell dir mal vor, wenn jetzt noch öffentlich gesagt wurde, ja, wir brauchen Masken, überlebenswichtig und so weiter, dann werden, und erst als alles gut ging, als der Markt richtet, sagt man da immer, der Markt wird es schon richten, in dem Fall stimmt's. Die Leute haben sich hingesetzt abends, die Frauen haben, in dem Fall Frauen doch, Masken genäht, haben sie angeboten in den Läden, wir verkaufen
hier
auch.
Hier unten vor der Tür bei dir auch, ne?
Ja, unten bei uns vor der Tür, in der Buchhandlung haben wir, hat eine Kundin und sie sagt, könnt ihr mir nicht helfen, ein bisschen Geld verdienen und so weiter. Und so weiter. Hoffentlich hat ihr nicht einer von der Steuer zugehört. Also jedenfalls, so ist es. Und einmal gibt's überall Masken. Und nur wird gesagt, alles gut, wir brauchen die. Nicht, also mit den staatlichen Dingen, die gemacht worden wäre, der Einkauf, der Import von Masken hätte nicht funktioniert, ne?
Bist du auch so unkonzentriert wie ich? Ich bin so unfassbar unkonzentriert in den letzten Wochen und es lässt auch nicht nach. Also langsam wird es ein bisschen besser.
Mit dem Lesestoff fängt es
an. Lesen kann ich schwer.
Ja, und ja, Film gucken oder gut, Kino gibt's nicht, muss man also Konservenfernsehen machen.
Konservenfernsehen?
Naja, DVD oder was auch immer, Netflix und was da alles gibt. Nee, deshalb wollte ich sagen, es ist alles wie auf gespannt. So wie, ich will nicht sagen, Tanz auf dem Vulkan oder so, das ist vielleicht zu viel, das Bild, zu groß. Aber ja, guck mal, heute hörst du, gestern hörst Berlin ist schon in einer roten Ampel, heute hörst du grüne Ampel, alles wieder abgeblasen.
Ja, sie haben ja, das machen sie in Berlin ganz klug. Das ist ja nicht nur die Infektionsgeschichte, sondern irgendwie auch, was war das? Ich habe es gestern auch nochmal nachgelesen, weil ich das einen Schreck bekommen habe, im Kurier stand es. Da sind mehrere Werte, mehrere Dinge, die zusammenzählen, bis diese Ampel und der hier dieser gegenseitig Ansteckfaktor ist ja bei 1,37 in Berlin, aber irgendwelche anderen, ach so, wie viele Betten sind frei, wie viel sind gerade infiziert, wie viel brauchen intensivmedizinische...
Auch diese Zahl soll auch runter sein.
Genau.
Ja, ja.
Und die ist eben unten und deswegen können sich gerade auch mehr anstecken.
Ich hoffe es ja auch, wenn ja auch dafür, wenn alles richtig ist, ich hoffe, da wird nicht rumgelogen, damit
das glaube ich nicht.
Naja.
Das kann ich mir nicht vorstellen. In so unserer vernetzten Welt kommt alles raus. Naja, also so, und wenn das Risiko können sie nicht eingehen. Ich hatte gestern eine Diskussion über chinesische Wissenschaftler. Und ich habe dann zu der Kollegin bei uns aus dem Büro gesagt, ich vertraue denen jetzt erstmal. Was soll ich auch machen? Also auch die internationale Wissenschaftsszene hat ja auch gesagt, dass die Studien und die Ergebnisse der chinesischen Wissenschaftler gut sind. Und sie haben ganz früh Bescheid gesagt. Und das ist dann so, es gibt dann immer diese neue Schreibung der Geschichte und erstmal vertraue ich ihnen. So.
Na gut, aber es fehlt
nicht der Politik. Ich rede nur von den Wissenschaftlern. Es fehlt
was Wesentliches in einem. Ich verstehe dieses Land sowieso nicht. Das ist auch keine Schande.
Staatskapitalismus.
Staatskapitalismus, tiefster Kapitalismus, Raubtierkapitalismus.
Ja.
Auf unterstem Niveau zum Teil, aber andererseits auf hohem, riesen hohem Niveau. Und dann Kommunismus. Also es ist wahrscheinlich können es nur Chinesen machen, nicht? Konfuzius mit der Einstellung, es wird schon alles und wir reden und trinken Tee dabei. Aber wir trinken eben nicht nur Tee dabei. Und ich denke, es fehlt das Wesentliche, ist eine kritische und aufmerksame Presse. Also wenn die würde in China bestimmt doch einiges auch aufdecken.
Mit Sicherheit.
Ja, also deine Kollegen, wenn die in China mal existieren könnten und arbeiten könnten, dann wäre schon ein bisschen klarer. Man würde sie auch nicht in Frage stellen natürlich. Denn das ist die andere Frage.
Lass uns doch jetzt mal, das ist mir ein bisschen unangenehm, diese Frage von Joko Winterscheid zu stellen, weil der ist auch immer sehr nett zu mir und ist immer so ganz, was mich wirklich beeindruckt, weil man das untereinander gar nicht sein muss, aber der ist wirklich, immer wenn wir eine Ausstrahlung haben oder irgendein besonderes, als der IS-Film kam, hat er geschrieben, dass er das ganz toll findet, was wir machen und ich glaube ihm das auch und finde, das berührt mich tatsächlich und er möchte gerne von dir wissen, lieber Vater, war Thilo immer schon ein so unglaublicher Mensch? Haben Sie ihn so gemacht? Ja? Wie? Das ist mir als unangenehm, diese Frage zu stellen.
Naja, was heißt das?
Lass uns diesen unglaubliche, aber dieses Menschwerdung.
Die Menschwerdung von Thilo ist, sie ist über die Kindheit gegangen. Er war neugierig, er war interessiert, er war aufmerksam für alles, was auf der Welt passiert. Er war unkonventionell, wenn ich das sagen darf.
Was heißt das? Ich finde es auch gerade so.
Als junger Jugendlicher mit da ist er denn, wenn See da war, war gar keine Frage, alle nackig drin, fertig, schnell mal baden, angezogen, wieder fertig und auch wenn Leute dabei waren in der Nähe, hat ihn gar nicht gestört. Also nicht, dass man denkt, das ist exhibitionistisch.
Ich wollte gerade sagen,
aber es war einfach eine Natürlichkeit auch, eine große Natürlichkeit. dann gab es ja die große Phase, wo die Schule so ein bisschen hink.
Ja, da kommt man, glaube ich, die Pubertätsfrage jetzt auch, ob ich ja, ein schwieriger
Junge. Aber das Schöne war, und das muss ich von beiden Söhnen sagen, auch von Bertram, dass er eben nie so böse war miteinander. Also so bis aufs Blut, in Anführungsstrichen, die stritten hätten. Oder das dieses alberne Wort von Hausarrest. Und
du hast mir, Vater, ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon mal erzählt habe, einen Brief unter der Tür durchgeschoben.
Mit, wo du mir da die Unterschrift für die...
Genau, wo ich eine Pornoseite besucht habe und dann mit deiner Kreditkarte die Pornoseite gebucht habe. Das
ist ja ein schönes Verbrechen.
Da hast du mich gesiezt in dem Brief, dass wenn, sollte dies nochmal passieren, Herr Thilo Mischke, dann werden Sie der Wohnung verwiesen.
Ja, das war doch ein Schuss. Das war doch, wir wollten einjagen.
Ja, ich habe aber, ich saß, der Brief kommt in meinem Kinderzimmer unten durch der Tür, also Jugendzimmer durchgeschoben und ich musste lachen. Also der Schuss hat nicht so richtig funktioniert.
Das war doch ganz bewusst die Macht, so als wenn der Rechtsanwalt...
Du warst aber schon streng.
Naja gut, es war auch ärgerlich. Also ich ahnte ja schon, was man damit machen könnte noch alles, auch Fremde.
Ja.
Dass wir alle, und wir wissen ja, dass es geht.
Ja.
Also da war ich ärgerlich.
Ich glaube ja auch, dass du diese Pornoseite, die hast du ja, glaube ich, auch 12 Jahre bezahlt mit $9 pro Monat. Auch, ja. Also ich glaube.
Nie sehen. Nein, also die Frage ist interessant. Und ich finde, warum du so geworden bist, hing damit zusammen, dass wir eben so einen offenen Haushalt, also ein Haushalt ist falsch, eine Familie war, wo man abends in der Tradition auch meiner Familie gesessen hat beim Abend und hat sich über alles unterhalten.
Ja.
Was passiert.
Na, so wie dieser Podcast lustigerweise jetzt gerade wieder.
Das so hast in du der Form. Ja. Über Politik, über Kleinigkeiten, über was essen war Weihnachten. Da gab es immer die Frage, Vater, was machst du Weihnachten? Na, Gans und Grünkohl. Wie immer. Ach so. Da haben wir schon Schreck gekriegt. Also so ganz Spaß und wir haben auch zusammen Filme geguckt, haben danach dann und diskutiert.
Ja.
Oder einfach mal gesprochen. Man muss nicht mal alles gleich diskutieren nennen.
Also, unterhalten. Ich glaube, wir haben sehr, also was ich hier in dieser Familie, also so wie ich so wurde, wie ich bin, gelernt habe, eben unterhalten habe ich gelernt.
Wahrscheinlich ist es die Plaudertasche.
So ein bisschen.
Dieser alte Begriff. Aber
das ist ja auch die große Freude, wenn ich mit für Uncovered oder Interviews mache generell, ich unterhalte, ob es nun mein Vater Axel Mischke ist oder einer, der für den IS gekämpft hat oder einer für die PKK oder ein Yakuza. Letztendlich interessiert mich das genauso wie das, was du zu sagen hast. Und warum es mich interessiert, das habt ihr mir beigebracht.
Ja, aber was ein kleines Problem sehe ich immer, dass du manchmal das alles auch sehr zu Herzen nimmst. Und da habe ich manchmal auch Sorge, wenn du dann draußen bist und dir geht das so nahe, dass man das auch merkt, nicht von der Stimme her. Oder dass du dich wegwendest und sagst, mach mal Kamera weg. Als wenn, so reagieren ja manchmal die Interviewenden, also die zu Interviewenden und nicht der Interviewer. Und das macht sich sehr sympathisch, wenn ich das als Vater sagen darf.
Ja, darfst du.
Also das ist schon... Hat schon was ich im deutschen Fernsehen eigentlich selten erlebt habe.
Na, es ist so, ich habe immer das Gefühl, also wenn ich dort meine Rolle spiele, der reportierende Journalist, dann erzählt mir, also wenn ich vor dir sitze, Vater, als nicht dein Sohn, sondern als Journalist, erzählen Sie doch mal, Herr Mischke, wie war es mit der schwulen Szene in der DDR? Dann fängst du an, darüber nachzudenken, wie antworte ich jetzt besonders schlau oder besonders gewieft oder besonders gezielt. Aber wenn wir uns beide unterhalten, dann kriege ich viel schönere, also dann, also wenn meine Frage, die ich dir stelle, eine ernst gemeinte Frage ist, eine Sache, die mich wirklich interessiert, dann merkt es ja auch mein Gesprächspartner, ob nun du oder Martin Lemke, der IS-Kämpfer. Und der Mensch, der mir gegenüber sitzt, ich verurteile ihn nicht für das, was er tut. Manchmal muss ich es auch nicht, wie in deinem Fall. Sondern ich will wirklich wissen, was ihn bewegt. Und das kriege ich nur hin, wenn das Interesse und die Empathie echt ist, die ich ihm entgegenüberbringe. Und ich kann jedem Menschen, egal was er getan hat, Empathie entgegenbringen. Weil irgendwann, du wirst nicht geboren als Arschgeige. Du wirst nicht geboren als Mörder. Und das weiß ich und das wissen wir alle. Und das ist eben mein Motiv. Und ich glaube aber, dieses Tolerante, was du in der Besenkammer, dass dir jemand am Ohrläppchen saugen kann, ist im Prinzip...
Er saugt hat er nicht. wäre ich eigentlich schon vorher.
Aber diese Toleranz ist es letztendlich auch, die bis in den Irak reicht.
Naja.
So. Ich hoffe, Herr Winterscheid, wir haben die Frage...
Naja, warum er so geworden ist, ist klar.
Das ist ein bisschen mehr vielleicht
die,
noch.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse waren nicht so. Die DDR war ja nun nicht so bekannt, dass... Für großzügige Gedankengänge und für Offenheit.
Sondern aber dafür war ich ja auch zu klein.
Naja, gut, das stimmt, das vergesse ich immer. Dass,
ja.
Wie alt warst du?
9, als die Mauer gefallen ist.
Naja gut, dann kam es später. Also da war schon eine Gesellschaft, die hatte schon ihre Eckpunkte, wo man reagieren kann. Und das zu DDR-Zeiten hast du recht. Aber ich muss doch eins sagen, immerhin haben wir verhindert, da gab es so auf einmal eine Phase Ende der 80er, also vor der Wende, da wollten sie auf einmal... In den Schulen Pionierkleidung, richtig.
Ich wollte dich gerade dazu befragen.
Ich denke, das hatten wir ja, ich dachte immer, das haben wir überstanden. Es gab natürlich so eine Uniform, so für bestimmte Chöre oder so, die hatten dann so mit Röckchen und blaue Hosen. Aber das wollten sie doch für alle einführen. Und das werde ich nie vergessen, bei so einem Elternabend, da sagt sie dann, ja, das wird jetzt gemacht hier mit Käppi und mit Riemchen. Ich denke, das darf doch nicht wahr sein.
Wenn das so ein richtiger HJ-Riemchen
eigentlich, ne? Das hat mich fast umgebracht. Ja. Und ich sage, ich kann doch nicht sein. Ich bin da groß geworden. Ich bin 59 eingeschult. Da hatten wir ein normales Hemd und dann das blaue Halstuch aus. Mehr gab's nicht. Und zu bestimmten Anlässen ein weißes Pionierhemd aus. Mehr gab's nicht. Und Käppi und so gab's, war als Uniform. Ich hatte nie ein Käppi. Also meine Mutter wäre verrückt geworden. Und das habe ich dann da gesagt. Und das hast du mitbekommen irgendwie.
Ich kann mich daran bis heute erinnern, dass ich dass ich der einzige von 250 oder 300 Schülern auf der Julian-Marschlewski-Grundschule in Lichtenberg war, der einzige, der ein T-Shirt anhatte.
Ja.
Ein Jungpionier-T-Shirt.
Das gab's ja auch, aber es war ja noch modern, ne?
Also auch, ich hätte dieses T-Shirt sehr gerne. Das durfte mir wahrscheinlich nicht mehr passen, aber ich hätte sehr gerne dieses T-Shirt,
um ehrlich zu sein. Und das waren so, ich will's aber, damit nicht falsch verstanden wird, das war jetzt kein Widerstand von meiner Seite.
Ja.
Es war einfach bloß ein Ungehorsam. Also in dem Sinne, das machen wir nicht.
Ja.
Das wird nicht gekauft, mussten wir ja noch kaufen, ne?
Ich kann, und zwar in der Weidlingstraße war der Laden.
Genau. Also das war eins so Dinge, wo man sagt, und das hast du alles mitbekommen als Kind, ne? Da, was ist denn da los? Warum wird da so geredet und warum ist die jetzt eingeschnappt, die Frau, die bei uns, die war zu Hause, es war so Elternbeirat oder
wie. Frau Fliegenschmidt?
Nee, das war deine Lehrerin.
Ja.
Nee, das waren so Dinge, die vielleicht dich auch geprägt haben.
Was kann ich, dann gab es ja noch, das können wir aber nochmal in einem extra Podcast. Ich meine, das Lustige ist, viele Fragen waren ja auch, machst du dir als Vater keine Sorgen? Oder natürlich machst du dir Sorgen oder wie schlimm sind die Sorgen? Ist wirklich 30 Mal gefragt, was auch wahrscheinlich viele Leute bewegt. Aber als ich die Frage gelesen habe, habe ich überlegt, natürlich machst du dir Sorgen, hast du ja auch schon öfter im Podcast erzählt, dass dich das auch sehr besorgt. Ich hatte ja als 1990 hatte ich einen Verkehrsunfall, einen sehr schweren. Als Kind, ich glaube, das habe ich im Podcast noch nie erzählt. Das war der letzte Schultag. Ich war auf einer speziellen Schule, auf der man Russisch schon ab der dritten Klasse gelernt hat. Ich war zugegebenermaßen auch sehr überfordert von dem, weil das war so ein bisschen so für so Diplomatenkinder und besonders Begabte. Und Mutter war ja sehr überzeugt davon, dass ich besonders begabt war. Ich war davon nicht so richtig.
Das ist auch stimmt.
Naja, ich hatte nicht so richtig. Also meine schulischen Leistungen haben auf jeden Fall nie gespiegelt, dass ich meiner Eltern.
Es gibt ja auch sowas, dass sich das auf einer ganz anderen Sache, auf ganz andere Seite auszeigt, dass man sagt, man ist was ganz anderes. Man mit Noten kann man das gar nicht bewerten, sondern Fantasie. So ein Fach gab's ja und gibt's ja nicht.
Ja.
Nicht? Gut, man kann sagen, zeichnen oder sowas, das gehört dazu, aber es wird ja auch meistens geführt, was dazu machen ist. Und du warst so, dass du die Sache so umsetzen konntest wahrscheinlich in eine Ecke, die man noch gar nicht erkannt hat.
Ja. Das ist euch das aber aufgefallen?
Ich denke schon.
Also so ist es.
Wie sagt man so mal, deine Großmutter hätte gesagt, ein aufgewecktes Kärtchen. Also meine Mutter.
Ja.
Nicht? Also so war ihr Lieblingswort für solche Sachen. Also der ist schon ganz, ganz nett.
Nein, und ich hatte ja diesen, also um zu diesem Verkehrsunfall, zu dieser Überlegung zu kommen. Also ich hatte
das war auch das ganz furchtbar.
Also. Also letzter Schultag, ich hatte damals ich war verliebt in Manuela, aber Katharina wollte eigentlich knutschen, glaube ich. Also wirklich harmloses dritte Klasse knutschen.
Ja,
also gar kein Knutschen eigentlich, sondern wer geht mit mir ins Freibad? Und wir wollten ins Freibad, das weiß ich noch, nach Pankow. Und da waren wir verabredet und das ist ja dieser Tag und dieser Verkehrsunfall. Und ich meine, da war ich 9. Ist so deutlich in meinem Kopf.
Ach also, doch, ja.
Man sagt ja, ich weiß genau, wir steigen am U-Bahnhof Lichtenberg aus der U-Bahn. Wir gucken uns der neue Westkiosk, der dort an diesem Lichtenberger Bahnhof, wenn man rauskam aus dem U-Bahnhof Richtung Weidlingstraße, war auf der rechten.
So weit?
Ja, da war ja die Währungsunion. Im Krankenhaus.
Ach ja, richtig. Währungsunion war ja vor der Einheit.
Genau.
War im Sommer, ja.
Genau, aber also die Mauer war weg, aber wir waren noch nicht vereint. Das war 1990, also jetzt vor 30, im Prinzip haben wir dieses Jahr 30 Jahre Verkehrsunfall.
Das war der Tag, an dem im Verlag bei uns denn die Lappienbrötchen Westmark gekostet haben. Da haben wir alle gedacht, na hör mal, schmier ich mir doch selbst.
Und du meinst den Währungsunion-Tag?
Ja, ja.
Da war ich im Krankenhaus, nach diesem Unfall, zu dem wir gleich nochmal kommen, und da kam die Krankenschwester ins Zimmer, ab heute gibt's Schwartau extra. Das war der Satz. Ja, war's.
Das hat die kleinen Betriebe in der DDR,
das war mein so, hä?
Umgebracht.
Schwartau extra? Ich hatte ja überhaupt keinen Bezug dazu, weil, also ich wusste ja bis zum Mauerfall auch nicht wirklich, dass es ein anderes Deutschland noch gibt. Das war ja für mich, gab's ja überhaupt nicht dieses Westen, Osten, das spielt überhaupt keine Rolle, außer durch meine Verwandtschaft, die auch gerne mal als Gast hier in diesem Podcast kommen kann, fällt mir gerade ein. Noch? Könnte man mal machen.
Na denn, aber gibt es so einen Podcast eigentlich, wo man mehr,
gibt's auch.
Wo man Ost-West-Gespräch hat, das wäre auch.
Dann laden wir doch mal Robert ein.
Robert.
Ja.
Ja.
Und du und ich.
Ja, Robert ist aber mehr auf unserer Seite. Wir müssen,
das macht ja nichts.
Man müsste jemanden nehmen, der sagen wir mal so, ganz anders darüber denkt.
Also dann so, könnten wir Roberts Mutter dazu einladen.
Ja, das wäre auch, ja.
Das wäre auf jeden Fall gewagt.
Robert ist ja auf jeden Fall, was die politische Dinge betrifft, wär nicht, das wäre schon in Ordnung, klar.
Ja, Robert ist ein richtiger Linker.
Ja, ja.
Ja. Es handelt sich hierbei um Robert Stadelober, den Schauspieler. Wir sind auf eine lustige Art und Weise miteinander verwandt und da unsere Familie sehr klein ist, haben Robert und ich irgendwann mal festgelegt, wir sind einfach Cousin und Cousine. Also,
genau.
Nee, zwei Cousins.
Und wer die Erzählung des Widerstands von Peter Weiß einspricht auf CD,
er hat sowieso gewonnen.
Der hat sowieso
ausgebootet, mir. Ausgebootet. Ja, Tilo schon. Abgeschafft, Robert ist jetzt da.
Er hat natürlich auch im Boot mitgespielt, das ist eine andere
Sache. Er muss auch Geld verdienen. Ja. So, dann war dieser Verkehrsunfall, warum erzählst du es so, weil es auch ein Trauma ist.
Natürlich, erzähl mal. Deutet mal an.
So, laufe die Weitlingstraße entlang, wir fahren mit dem Bus, zwei Stationen, steigen aus und dann der Klassiker eigentlich. Das, was man eigentlich allen Kindern erzählt, geht nicht vorm Bus über die Straße. Natürlich. Und ich bin aber, ich kann mich noch genauer erinnern, ich drehe mich zu Katharina, sage, ich renne schnell nach Hause und dann schnipp, vorbei.
Ja, klar. Du warst aufgeregt, du wolltest,
Mädchen beeindrucken?
Natürlich. Und du rennst vor dem Bus und guckst nicht.
Nee, ich bin richtig, ich kann mich erinnern, wie ich Richtung die Mädchen gucke und den Tschüss sage und losrenne und nicht auf die Straße gucke und werde dann von einem Wartburg angefahren.
Von einem Wartburg, der Gott sei Dank die Geschwindigkeit eingehalten hat, die angegeben war, 30. Mhm. War auf der Weitung, interessanterweise war in dem Bereich 30, 50.
Wahrscheinlich wegen des Bus.
50 hätte es nicht.
Wäre vorbei.
Ja.
Ja, und dann war schwarz.
Schwer verletzt.
Dann die Horroranrufe bei dir. Und wir weinen, glaube ich, beide gleich, wenn wir weiter darüber reden.
Ja, das war schon hart. Also es war, zumal, wenn ich mal kurz erzähle, wie ich es empfunden habe. Du hast es natürlich authentisch. Ich saß gerade, dienstlich war ich gerade unterwegs. Ich war ja Presse. Also hier für Pressearbeit verantwortlich im Akademiefall, saß gerade in einer Zeitung, in einer bekannten großen Zeitung, der größten in der DDR.
Neues Deutschland.
Genau. Und saß in der Redaktion und versuchte, habt ihr ihr was vorgestellt, der Kollegin dort die neuen Bücher. Und klingelt Telefon und da ruft mein Kollege an und sagt, ja, Axel, ja, furchtbar, was die Leute, hier hat angerufen, sein Sohn ist verunglückt, Autounfall. Aber ja, und da sage ich, wo, welches Krankenhaus? Das habe ich nicht gefragt.
Und das kenne ich noch gar nicht, diesen Teil der Geschichte.
Ja, ich saß da und, ja, wieso nicht gefragt? Ich muss doch irgendwo hin. Und irgendwie kam denn doch, ich habe denn doch deine Mutter noch erreicht oder irgendwas war oder deine Oma. Nee, die wusste es noch nicht. Und jedenfalls haben sie mir gesagt, Oskar Zieten? Nein, das war...
Oskar Zieten?
Doch, Oskar Zieten.
Ja, also in Lichtenberg.
Und da wirst du, dein Vater war sich total, der war wie ein anderer Mensch. Der war, bin los, so Franz-Mehring-Platz, ist ja klar. Ja. Hier ran zur Karl-Marx-Allee, wollte eigentlich zur U-Bahn. Denke, eine U-Bahn dauert zu lange. Und habe einfach ein Auto angehalten. Irgendein Auto. Hab mitten auf der Karl-Marx-Allee per Anhalter.
Ja.
Nicht durch die Galaxis in dem Fall, sondern durch Friedrichshain bis nach Lichtenberg. Der hat angehalten. Ja, wo ist denn los? Was wollen Sie? Oder was willst du? Sag ich, mein Sohn hatte einen Unfall, einen schweren Autounfall. Ich muss ins Oscar. Na, logisch. Rinn, sagt er. Ich fahre dich hin. Und so war DDR, gut, das würde man jetzt vielleicht
auch würde machen. Man heute auch noch machen, ja.
Jedenfalls hat er ohne Diskussion mich hingefahren in Unfallstation und dann Muttern kam schon die Treppe runter. Ja, Thilo ist im OP, also wird aus.
Ja.
Also war sehr aufregend und sehr, sehr schlimm.
Also ich sah ja auch aus wie, also um das mal aufzulösen, meine berühmte schiefe Nase ist ein Ergebnis dieses Verkehrsunfalls, weil nämlich der Arzt übersehen hatte bei den zahlreichen Brüchen, die ich hatte, dass meine Nase auch noch gebrochen ist. Die ist dann einfach so lustig zusammengewachsen, wie sie heute ist. Ich hatte, glaube ich, doppelten Schienbeinbruch. Ich glaube, Arm war gebrochen. Irgendwas mit meinem Gesicht war auch. Das war hier oben ja irgendwie alles ganz verschorft und voller Blut. Und
ob sie das Schwartau-Marmelade bekommen.
Und dann...
Der wird
ja, aber jetzt gibt's Schwartau extra. Und dann war ich ja auch wirklich bombastische 6 Wochen im Krankenhaus. Es war wirklich eine ganze Sommerferien eigentlich. Und dann war ich, wurde dann richtig mit Reha, Laufen, mit Krücken, aber dann war eigentlich alles okay. Also ich hatte so Glück im Unglück, es war ein schwerer Unfall, aber Gehirn war nicht kaputt. Das Gute war,
du warst Kind, ein Erwachsener braucht viel länger, wenn er überhaupt, du hast keinen Gehfehler, nichts ist kaputt. Also das ist, hätte ja auch was passieren können mit irgendwelchen Brüchen, die nicht mehr richtig verheilen oder innere Verletzungen oder so, aber es war eben nicht.
Wann wusstet ihr, dass es alles okay wird? Hat der Arzt relativ...
Das kann man eher nur absehen nach einer gewissen Zeit. Auch erst, wenn du warst ja auch im Bett gelegen, konntest gar nicht aufstehen, ne?
Ja, ich war, die erste Woche konnte ich
weiß man erst, wenn du aufstehen kannst und die Untersuchungen ablaufen und alles in Ordnung ist. Und geröntgt wird noch und wie alles zusammengewachsen ist.
Oh, da kann ich mich daran erinnern, dieses kalte, diese kalten, also so eine uralten Röntgenmaschinen, wo man dann so immer nackig als kleiner Junge eben auf diesen liegen, also es war ja vollkommen unbequem und dann lagst du das drauf und es war immer eiskalt.
Das war so ein bisschen noch Sauerbruch.
Ja, so ein bisschen.
Also ich will nicht die DDR-Medizin schlecht machen, aber es waren schon zum Teil schwierige Situationen.
Es gibt eine sehr interessante Studie dazu. Ein Medizinhistoriker hat gerade untersucht, das Westmedizinsystem, also die Westmedizinsystem und das Ostmedizinsystem und welches System wie funktioniert hat, weil wir hatten ja dieses System Polykliniken, also was jetzt wiederkommt, diese Häuser, wo ganz viele kleine Arztpraxen drin sind, die aber nicht, die ein Gehalt bekommen, also die nicht Privatpraxen betreiben, sondern ein Oberbetreiber.
Naja, als Unternehmen.
Als eben. Unternehmen. Ja. Und der ist zum Ergebnis gekommen, und das fand ich sehr interessant, dass das Ostsystem technisch natürlich schlechter war, aber die medizinische Versorgung war durch dieses polytechnische Prinzip erheblich erheblich besser. Also es war, gab weniger Kranke, aber natürlich schlechtere Behandlungsmethoden durch den die rückschrittliche Technik, die zur Verfügung stand.
Ja, ich will sie nicht
sie war halt nicht wirklich nicht offen. Also ich glaube, wenn in den 80ern und 70ern
wir hatten natürlich bekannte Firmen, die da was zugearbeitet haben an Maschinen, Carl Zeiss Jena und so die optischen Werke und so, gab es schon was und auch weiß ich, Raffaena hätte ich beinahe gesagt. Also hier die, wie hieß es, RFT, also gab es ja medizinische Industrie, also medizintechnische Industrie, die sowas auch immer. Aber die war eben nicht ganz so weit zum Teil.
Eben, genau, also der Fortschritt dauerte länger und war zeitversetzt. Aber ich meine, am Ende geht es doch darum, dass die meisten Menschen sind ja nicht kompliziert krank. Die meisten Menschen sind...
Ja, muss geröntgt werden, es muss
genau,
Sonographie gemacht werden. Es gab schon diese ganze Technik.
Genau, und das gab's und eben die medizinische Grundversorgung war besser. Laut dieser Studie, das ist jetzt kein verblendeter Ossi, der sagt, alles war früher besser.
Ich kann mich jetzt eigentlich erinnern, aber ich kann jetzt nicht sagen, es war... Also Zahnarzt weiß ich noch, als junger Mann, das war eine Katastrophe.
Gut, das
also,
ist für dich auch als Erwachsener jetzt,
Ja, nee, Mann. Es geht jetzt, aber was ich daran denke, diese Bohrer, was ist alles noch, ich glaube, ich will nicht sagen, dass er noch so einen Fahrradantrieb hatte, aber es war ein bisschen hart.
Ja. Ich glaube auch, dass jetzt kommen wir zu dem, was ich ursprünglich erzählen wollte, dass dieser Unfall auch sehr, was meine Charakterbildung betrifft, zu tun hatte. Also dieses einmal von der Schippe gesprungen, nicht, dass ich mir das damals bewusst war, plus dieses Herausgestellte. Also ich wurde ja seit diesem Moment des Unfalls, war ich in der Schule herausgestellt, so Thilo darf keinen Sport mitmachen, ich durfte jahrelang keinen Sport machen. Wegen
was ja für unsere Familie immer eine schöne Info ist.
Ich mache jetzt gerne Sport.
Jetzt
ja, ein leidenschaftlicher Schwimmer jetzt bin ich ja.
Das ist der Vorbild.
Ja, auch für dich, Vater, du musst mehr Sport machen. Und eben was durch euch passiert ist, das hatte ich, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Interview, habe ich das mal erzählt, ihr wart eben so übervorsichtig in der Folge. Also so, da gibt's diese berühmte Geschichte, wo ich zum ersten Mal Geschlechtsverkehr in Lorette Mar haben wollte und mit meinen vier besten Freunden aus der Schule, 16 waren wir.
Das waren eben Dinge, da konnte man fast drüber reden. Du weißt, unsere Familie war, ich hatte dann zwar abgebrochen, so ein Gespräch, aber du hast den Mut gehabt, auch sowas mal anzusprechen.
Sex.
Ja.
Also, ach so, ja klar, ach so, das war jetzt hier.
Also musst der andere Familie war undenkbar.
Dass man über Sex redet?
Ja, und überhaupt, also auch bei meinen Eltern.
Ja gut, das ist auch, Papa, du bist, da war der Kaiser noch da, als du geboren
wurdest. Mein Vater ist 08 geboren und meine Mutter 20 und das war undenkbar. Die hat noch Badezimmer abgeschlossen, nicht, wenn wir zu Hause waren. Ja. Ich sage immer, Mutter, lass das, wenn dir was passiert, müssen wir halt eindreschen hier. Nicht, also sowas.
Ja. Stimmt, aber dieses ganz offene darüber reden, das war tatsächlich schon immer so. Also du wusstest ja auch immer, welche Drogen ich genommen habe. Ja, das berühmte Grasversteck von dir, was du, glaube ich, nie aufgebraucht hast, weil du damals noch nicht gekifft hast. Nee. Bist ja heute erst ein Kiffer geworden.
Also ja, wie gesagt, wir sind ja auch alle viel später erst so reif geworden im sexuellen Sinne. Ich war in der 10. Klasse und mein Vater dachte, weil ich eine Freundin habe, hat er mich zur Seite genommen. Also Axel, ich würde dann raten, dass du dir da so, da gibt's so Gummis. Ja, Vater, was meinst du? Das war gar keine Gesprächsfrage bei meiner Freundin damals.
Ja.
Also wir haben uns zwar getroffen und vielleicht mal ein Küsschen gegeben und die schmust, aber die Frage, dass da weitergeht. Also vielleicht war ich auch ein Spätzünder.
Ich glaube, du warst ein Spätzünder. Ja. Also dein Ruf ist bis heute, Vater, dass du ein Spätzünder bist. Ich erinnere, mein Vater und ich, liebe Hörerinnen und Hörer, hatten beide mal eine lange Zeit lang eine gemeinsame Lieblingskneipe. Also wo wir beide, du und ich, unabhängig davon hingehen.
Ins Ehrenburg
hier, genau.
Ja.
Und
da haben wir heute noch Trauern drüber, dass sie weg sind.
Kommt zurück. In dieser Kneipe arbeiteten junge Kellnerinnen. Und die erzählten mir immer, wie toll du bist und wie niedlich und wie süß sie dich finden. Und aus dem Hauptgrund ist, weil du einer der wenigen Gäste über 50 warst, die nicht zurückgeflottet haben, sondern du dann immer so, naja, also wer Peter Weiß liest, du hast dann Vorträge gehalten über Literatur und Kunst.
Ja, die haben mich auch ständig danach gefragt.
Na, weil du so, du
bist. Ich war der Hauptargumentator, wenn es gegen Ehrenburg ging. Das Haus, dafür hat er den Ehrenburg, den Ilja Ehrenburg als
ja, Namensgeber. Der für seinen Antisemitismus auch in Frage gestellt wurde, meiner Meinung nach.
Nein, der, nee, Antisemitismus, er war ja selbst Jude.
Nee, aber was war sein großer
Das, was ihm vorgeworfen wurde, war diese Hasstiraden, in Anführungsstrichen. Er war ja Propaganda-Chef der jetzt einer sowjetischen russischen Frontzeitung.
Ja.
Er sollte da im Auftrag dann sehr böse Artikel schreiben, wenn man die Soldaten motiviert wären, noch besser gegen die Deutschen zu kämpfen.
Ja.
Und was ihm vorgeworfen wird, er hätte wohl geschrieben, sinngemäß, jeden Tag ein Deutscher ist ein guter Tag, jeden Tag zwei Deutsche, noch besser, ein besserer ja. Tag zu töten. Es wurde dann so interpretiert, dass er auch aufgerufen hat, Frauen zu vergewaltigen, Kinder zu töten, und es war nicht.
Okay.
Am Ende stellt sich heraus, dass...
Belegbar oder ist es eine Annahme?
Es ist belegbar. Es ist eine okay. Goebbels-Ente gewesen. Goebbels hat versucht, noch schlechter zu machen. Also die Leute ja. noch zu ängstigen, noch mehr, dass, was ihnen so. Passiert, wenn die Russen kommen. Dass sowas Schlimmes passiert ist, wissen wir alle, brauchen wir auch nicht wegreden.
Ja gut, aber dafür ist jetzt nicht eher Ehrenburg
verantwortlich. Er hat natürlich gesagt, wir müssen ja siegen. Wir müssen ja wir müssen ja gewinnen.
Ja.
Da kann ich nicht sagen, Deutschland sind nette Leute. Und wenn du ihn siehst, dann.
Das ist schwierig auf jeden Fall.
Und er meinte ja auch die Soldaten. Er meinte ja. doch nicht die Familien.
Ja.
Dagegen hat er also gesagt. Weißt du, die sowjetischen Soldaten, du musst dir das so vorstellen, und man es immer wieder nachlesen, auch in der zeitgenössischen Literatur, die dachten, das ist der Klassenbruder, der Deutsche.
Ja.
Nicht? Und dachten, den kannst du ja nicht töten, den kannst du ja nicht, warum ist er überhaupt zu uns gekommen?
Ja.
So ein fortschrittliches Land wie Deutschland, was wollen die denn bei uns? Wurde immer gefragt. Ne? Und da mussten natürlich die Leute, die Propaganda-Verantwortung hatten, erstmal ein bisschen was tun. Ne?
Ja.
Das gibt's in Propaganda-Kompanien, gab es auch bei der Wehrmacht. Ne?
Ich finde es ganz toll, wie wir beide einen Podcast machen. Es sind im Übrigen schon eine Dreiviertelstunde vergangen. Das finde ich aber toll, weil der macht mir gerade sehr viel Spaß. Wir waren stehen geblieben, eigentlich bei meinem Verkehr. Ich finde ja, wir driften sehr toll ab. Also wir waren ja eigentlich bei meinem Verkehrsunfall, wie ich geworden bin. Das ist auch die längste Antwort. Also ich hoffe, dass Joko sich das auch wirklich anhört, diese 25-minütige ja. Antwort, wie ich so wurde durch einen Verkehrsunfall und die offene Geschlechtsverkehr-Gesprächserziehung am Armutstisch. Jetzt haben wir aber den Faden verloren durch die Werbeunterbrechung.
Da
machen wir mal noch eine Frage.
Genau, das haben doch die Leser, hätte ich beinahe gesagt, die Zuhörer verdient.
Ich weiß auf jeden Fall, das machen wir nächste Woche nochmal.
Ach.
Doch, das ist lustig. Hier hat jemand, Adrian Endrizzi hat einfach geschrieben, Penis? Fragezeichen. Das ist, glaube ich, keine Frage an dich. Mal was Einfaches, Vater. Kennst du das Autokino Zempo?
Nein.
Gut, das wollte Timo Wilhelm wissen. Timo Wilhelm hat seine Antwort bekommen.
Ich war in meinem Leben noch nie im Autokino.
Das ist eine sehr interessante Frage. Da weiß ich nicht, ob du mehr, da weiß ich, glaube ich, ein bisschen mehr als du. Daniel Maurice es möchte wissen. So, Covid-19. Man behauptet ja, dass das aus China hergestellt wurde, haben wir ja, ist Quatsch, kann man schon mal beantworten, die Frage, aber AIDS wurde ja in den USA produziert, 1987, und diese Behauptung kommt ja von Michail Gorbatschow. Der Spiegel hat darüber berichtet, dass Michail Gorbatschow gesagt hat, es ist eine Erfindung der Amerikaner, um die Schwulen und um Afrika auszurotten, um diesen Kontinent kaputt zu machen. Gorbatschow hat es unterstützt und deswegen hat es der Spiegel zitiert und hat auch ihn gefragt dazu, und der Kreml hat damals gesagt, ja, das ist so, wir haben Wissenschaftler, die das belegen können. Er hat sich lustigerweise Mitte der 90er Jahre dafür entschuldigt, für diese bewusste Falschbehauptung. Spielte AIDS eine Rolle in der DDR? Nee. Das ist ein bisschen wie in Japan. In Japan gibt es auch kein AIDS. AIDS haben in Japan.
Ist es nicht, gab es die DDR dann ja. noch?
Ja, klar.
Wann ist denn das aufgetaucht?
Also Anfang der 80er. Wann ist Rock Hudson gestorben? Also wann richtig dramatisch wurde es? Anfang der 80er.
Na gut.
Ende der 70er, Anfang der 80er.
Aber das war, na gut, dafür war eben, man sagt ja, dass es eher Homosexuelle trifft, was
ja, statistisch in Europa stimmt,
genug ist,
aber im Rest der Welt nicht. Ich würde es nochmal ganz laut für alle Hörerinnen und Hörer sagen. Also statistisch ist es in Europa eine Tatsache, dass es mehr M2M, also Männer für Man-to-Man, sagt man, also unter Homosexuellen verbreitet ist. Du es aber genauso gut bekommen kannst als Heterosexueller.
Das stützt sich nicht
dazu. Und wenn du eben den Rest der Welt außerhalb der Industrienationen hast, spielt überhaupt keine Rolle, welche sexuelle Orientierung du hast. Völlig egal.
Also ich denke, die DDR war insofern abgeschirmt, also auch zugesperrt, sage ich mal, dass so bestimmte Dinge eben keine Rolle spielten. Natürlich, wenn da über die Grenzen hinaus Freundschaften bestanden zwischen Männern und Frauen oder so, dann konnte sowas passieren. Aber ich habe nie gehört, dass es so, gut, in der Presse war es nicht drin.
Ja.
Und auch im Westen war auch nicht drüber gesprochen worden, glaube ich.
Na, geekelt hatte man sich ja sehr. Man hatte im Westen auch eine sehr unelegante, an den Faschismus erinnernde Umgang mit dieser Krankheit. Also wenn wir uns an München und Seehofer als junger Mann, der eben wollte, dass alle Schwulen in so Ghettos gesteckt werden. Ja, und ja. Also
manchmal denke ich auch immer, wenn die Politiker alle sich dafür verantworten müssten, was sie mal gesagt haben. Gorbatschow hast du angedeutet, dass er es als Laborgeschichte,
genau.
Also das ist eigentlich eine Katastrophe. Ja, zum Beispiel andererseits hat wieder der Kohl zu Gorbatschow gesagt, er wäre wie Goebbels oder so, nicht? Also trotzdem haben sie sich dann im Kaukasus hübsch unterhalten auf einer Banke und haben sozusagen die beiden.
Das frage ich mich ja sowieso ganz oft. Was ist sozusagen das politische Parkett, auf dem Menschen sich scheiße finden? Und wie ist die Wirklichkeit? Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kohl und Gorbatschow eigentlich wunderbar miteinander ausgekommen wären. Das sind ja auch so, es ist ja dieser Schlag Mann.
Tja, ich weiß nicht, es gibt zum Beispiel ein ganz berühmtes Bild, was mir auch sehr nahe geht. Da ist Brezhnev und Willy Brandt in einem Motorboot auf dem Schwarzen Meer, glaube ich, ist es.
Ja.
Und es sieht sowas von freundschaftlich aus. Also als wenn die noch nie was anderes machen als Motorboot fahren. Also die saßen da, ich glaube, die hatten eine kleine Flasche da rumzustehen. Willy Brandt war ja bekannt.
Schnäppchen, ja.
Konnte ja auch gerne mal einen weggezischelt. Und Brezhnev sowieso. Das gehört ja auch zu ihrer russischen Kultur, dass man guten Wodka trinkt, wenn man sich als Freund trifft. Und also es war, da war eben klar, die haben was zu besprechen.
Ja.
Und da wird was besprochen. Da wird Schlimmstes verhindert, dass eben Krieg passiert. Beide Männer waren, Willy Brandt war Widerstandskämpfer und Exilant in Norwegen und Brezhnev war Soldat der Roten Armee. Und der hat immer gesagt, nie Krieg. Er will es, er kann es nicht sich vorstellen, nie wieder. Das ist das Furchtbarste, was ist. Sein Land, der Sowjetunion, ist fast daran zerbrochen. Und Deutschland ist eben so zerrissen worden und aufgeteilt worden. Das ist auch für ein Land tragisch. Also hat furchtbare Opfer auch gehabt.
Ja.
Das hatte ich schon mal gesagt. An die sollte man auch denken, ohne die anderen natürlich zu vergessen oder in Frage zu stellen, wie viele ja machen.
Viel zu tolerant, Vater, ist unerträglich.
Hm. Naja, aber ich meine, ja,
ich gucke hier nicht aufs Handy, Vater, damit ich weiß, sondern ich gucke mir über die nächste Frage.
Auch Opfer zu beklagen, nicht? Die,
natürlich.
Die in einem wahnsinnigen Krieg umgekommen sind.
So, liebster Vater, von ML Lauri 21 gibt es keine Frage, sondern ein Kompliment. Sie freut sich, dass es sie oder er, ich glaube, es ist eine sie, ja, es ist eine Frau. Sie schreibt keine Frage, findet es einfach nur toll, dass es wieder einen Podcast gibt mit dir. Also du hast Fans, Vater. Es gibt Leute, die das sehr toll finden, was wir beide besprechen.
Kommt bei dir in Zugzwang.
Ja, ich überlege, während wir hier gerade, weil ich den gerade besonders flüssig und toll finde, es macht mir gerade sehr viel Spaß, mit dir zu reden.
Ich habe immer Angst, dass ich so anfange, Berliner schnoddrig zu sprechen. Ich habe es schon so gehört bei den anderen, dass man so, merkt man, dass man Berliner ist, sowieso. Berliner, jeder hört das A, oder ich jedenfalls.
Wie heißt denn das, was eine Kuh produziert? Also das, was kommt aus dem Euter raus?
Milch.
Ich wollte eigentlich, dass du Milch sagst.
Also Milch, ja.
Wo geht man beten?
Kirche.
Kirche.
Ja, bei mir ist zum Beispiel mit Nachnamen, nicht?
Mischke.
Da sagen viele, schreiben dann Ü.
Ja.
Also wenn ich dann beim Arzt oder weiß ich wo man es angeben muss.
Unser Name ist wirklich nicht schwer, wird aber sehr oft falsch
deshalb
geschrieben.
Deshalb sage ich immer, was viele gar nicht mehr können, Martha-Ida-Schule Kaufmann Emil.
Das sage ich auch.
Also nee, frag mal am Telefon, wenn ohne meine Kunden jetzt böse zu sein, sagen sie es doch, ich kann es kaum verstehen, Telefonalphabet. Da kommt das Deutsche zusammen. Viele, kommen wir wieder zum Thema, Feministin sagen denn nur weibliche Vornamen?
Wirklich? Das finde ich auch lustig.
Oder weibliche
Begriffe? Ist man eine Feministin oder ist man einfach nur eine selbstbewusste Frau, wenn man das
ich
macht?
Ich weiß es nicht. Ist übertrieben, ne?
Man kann auch Vorsicht, Vater, ich habe gesagt, das ist ein Thema, wo man aufs Glatteis kommt. Ach ich so. Finde bei dem Thema Feminismus kein...
Nein, also, ich
warte, finde, Vater, ich möchte das sagen, damit auch die Hörer und Hörerinnen meine Haltung dazu kennen. Ich finde da nichts übertrieben. Ich finde das, alles ist gerechtfertigt. Es obliegt nicht uns zu entscheiden, was in dieser Methode nach 40.000 Jahren gibt es den Homo sapiens. Nach 40.000 Jahren noch länger Unterdrückung kann eine Frau, wenn sie möchte, nackt mit Tampons durch die Gegend schmeißen, BHs verbrennen und nur das weibliche Namen fürs Buchstabieralphabet benutzen oder sagen, ich bin eine stolze Frau.
Ja, aber das bedeutet ja, dass ich davon ausgehe, und ich habe es ja nicht erlebt, dass ich die Unterdrückung sozusagen der Frau...
Wir sind mitschuldig.
Wir als Männer.
Als Männer. Der Mann ist mitschuldig in dieser Frage. Ja. Ich habe vor kurzem das Buch
von... Das kann jetzt heiter werden. Ja. Da muss ich ehrlich sagen, erstens, der Mann als Geschlechtsgenosse ist ja auch klar mitschuldig, wenn er eine Frau unterdrückt. Aber sind es nicht auch die Verhältnisse?
Aber haben wir nicht auch eine Verantwortung gegenüber, wenn wir sehen, dass andere Männer zum Beispiel schlecht über ihre Freundin reden?
Na ja, klar, muss man was sagen.
Genau, und müssten wir...
Mal Zotenwitze muss man da hören. Kann ich,
stimmt, bitte, Vater, du bist der einzige Mensch, dem ich das zutraue, dass ich... Mein Vater hat in 39 Jahren meines Lebens noch nie einen zotigen Witz gemacht. Ich glaube, du hast auch nie Pornos geguckt.
Nee.
Du hast mich ja, was Pornografie betrifft, sehr streng erzogen. Da gibt's eine schöne Anekdote. Diese mit dem Playboy, dass ihr mir so ein Playboy-Abo für meine Pubertät abgeschlossen habt. Und ich dann im Portugal-Urlaub 1996 mein erstes Porno-Heft, ein richtiges Porno-Heft gekauft.
Ja, ja, an der Tankstelle war das.
Ja. Gut, dass du dich daran erinnern kannst. Und da war dann der Deal, das kannst du machen, verhindern könntet ihr es ja sowieso nicht. Ja,
wir wollten einfach, das, man muss doch mal sehen. Man muss doch
und darüber reden.
Ja.
Wir haben dann darüber das Frauenbild.
Verbieten bringt nichts.
Ja.
Das wird dann heimlich gemacht und kommt dann in so eine ganz schmuddelige Ecke.
Das ist so das Lustige war, dass mein bester Freund Robert Schäfter, ich sage immer auch die vollen Namen hier in dem Podcast,
darf man
der, ja, kam dann ja immer zu uns und hat sich meine Pornoheftsammlung angeguckt. Ja,
ich werde mein Lebtag nicht vergessen, wenn wir schon bei dem Thema sind. Wir fuhr Akademieverlag, Messe, wir hatten so einen Barkas-Bus.
Die, Eltern, ja, die Geschichte finde ich toll. Ja,
mit dem Kraftfahrer. Ne?
Ja.
Und da fahren wir und da interessanterweise war das das einzige Auto der Welt, wo man den Motor während der Fahrt reparieren konnte, weil der man musste eine Klappe aufmachen und dann war der zu sehen werden. Man konnte, hat natürlich keiner gemacht, aber man konnte aus dem Fahrerraum, wo wir Beifahrer, konnte man den Motor sich angucken und reparieren. War so in der Mitte. Und auf diesem Ding, was natürlich nicht auf war, war ein Korb und da lag Hefte. Da machte der auf einmal, sagte, Axel sagte, wir haben alle gut verstanden. Wenn du nicht rausgucken willst oder musst nicht achten, kannst du ja mal gucken. Ich gucke, Pornohefte aus West-Berlin besorgt. Deine Mutter wohnte, glaube ich, wenn ich mich erinnere, in West-Berlin oder in anderem
Westen. Und da hast du, das war das, die erste Geschichte, die du mir erzählt hast, war diese Geschichte, als wir beide gemeinsam mein erstes Pornoheft gekauft haben, um über das Frauenbild in der Pornografie zu sprechen. Warte, Vater.
Ja.
Und, nee, erzähl du.
Nee, ich hab da klein reingeblättert und ich fand's eklig.
Genau. Das ist das, was du warst entsetzt.
Das darf doch nicht wahr sein. Das ist nicht, dass ich asexuell war. Quatsch. Ich hatte Freundin, ihr wart da und ja, glaub schon. Und du vor allen Dingen, weil du bist 81 geboren.
Deine Freundin war meine Mutter, ne?
Na, vorher hatte ich auch schon mal eine Freundin.
Nee, aber wir waren ja da und deswegen muss deine Freundin meine Mutter gewesen sein.
Immer.
Ja.
Meine Frau ist immer meine Freundin.
Oh.
Ja, und er zeigte mir das und der Witz war eigentlich kein Witz, weil es ja auch tragisch ist. War er auf Bewährung freigekommen, weil er sowas gehandelt hat, solche Pornohefte, und war dann in so einem Strafvollzug Rüdersdorfer Kalkwerke. Vielleicht nie vergessen, hat er mir erzählt, also so nicht ganz Gefängnis, aber wie so Lager will ich auch nicht sagen, so ein hartes Wort.
Arbeitseinsatz
mit
für Pornos.
Ja,
weil man darf nicht vergessen,
da wurde er verurteilt, glaube ich, 1,5 Jahre oder so.
Pornografie war überraschenderweise in der DDR verboten.
Als vor allem, wenn man damit Handel trieb und es aus westlichen Quellen war.
Produktion.
Es gab natürlich, wie du weißt, oder auch weil ich nicht weiß, viele private Pornofilme.
Das weiß ich, ja.
Also mit AK-8,
die
Sonne lacht, nicht? Also abgesehen davon, dass man auch gerne filmt halt nackig an der Ostsee oder in anderen Seen, Landschaften oder sonst was. Aber man hat auch richtig Pornos gedreht. Für den privaten Bereich, ne? Hat die tauscht oder
was. Wie war das dann dein bester Freund Achim damals, hat dir dann ein Porno gegeben, wo er selber der Hauptdarsteller war? Oder
ich
wie?
Weiß ich nicht, ob er
so, weiß ich nicht. Nee, das war jetzt so eine Frage, wie hat das funktioniert? Ich stelle mir das gerade sehr seltsam vor, wenn ich meinem besten Freund Andreas meine eigenen Pornos geben würde.
Ja, stimmt.
So ein bisschen weird irgendwie. Hier, Andreas, neuer Porno von mir.
Ja, kann ich mir unangenehm.
So ein bisschen unangenehm.
Vielleicht waren es Freunde auch. Also so die als Gruppe sozusagen das auch gefilmt haben und sich dann gegenseitig ausgetauscht haben.
Also eine Gruppensexgruppe.
Sowas. Ja. Gab ja alles. War ja nicht DDR, war ja nicht.
Ich glaube, dafür war sie ja so in einem Nachhinein, ich glaube auch im Bild, also im westdeutschen Aufarbeitungsbild der DDR, wurde gebumst und gesoffen und geraucht. Das ist, glaube ich, das, was man so hauptsächlich in der DDR gemacht hat.
Der Rauch wurde furchtbar viel, ja.
Und
getrunken auch. Also wenn ich an die Armeezeit denke, was da, es ging ja, die Leute waren ja irre. Die sind haben schwereste Vergehen, wie zum Beispiel das Objekt, nicht? Also das Gelände nachts verlassen, um Flaschen zu kaufen, Flaschen Wodka.
Ja.
Und hätten dafür mindestens Haft bekommen, also ein paar Wochen oder
für Schnaps einfach
in das Risiko. Oder manche sagen, ich habe auch mal gemacht, für die es gerne hatten, habe ich dann auch mal 2 Flaschen eingeschmuggelt durch den Posten vorne am Tor. Und bin ich ja nur nicht so ein Bond-Typ, aber in dem Mantel hatte ich aber ein Riesenkreuz. Dadurch, dass die Flaschen so sich abzeichneten, hat keiner gemerkt. Die haben sich die Flaschen, haben furchtbar einen Käse gemacht, ne? Haben furchtbar getrunken, laut, und dann kam der Offizier vom Dienst, hat das alles entdeckt, und ich habe gesagt, Vogel gezeigt. Weil damit haben sie alles versaut. Sie hätten in Maßen trinken sollen, mit Genuss, und dann wegstellen, verstecken. Aber nicht zügellos und damit alles offenbaren und als Vorkommendes, wie man damals sagte.
Wir haben natürlich wieder unglaublich viele Fragen noch übrig sind, deswegen entscheide ich für uns beide. Wir machen einen zweiten Teil nächste Woche. Also liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wir machen auf jeden Fall einen zweiten Teil, weil ich das sehr schön finde. Willst du als letzte Frage für den heutigen Teil eine einfache Frage oder eine schwere Frage haben?
Na, wenn die Zeit da ist, nimm die Schwere.
Der User Pasegger möchte gerne wissen, was würdest du in deinem Leben, lieber Axel, also hat er nicht geschrieben, so füge ich hinzu, nachträglich anders machen? Also wenn du jetzt deine, so eine Rückschau in dein Leben...
Das ist ja wirklich eine schwere Frage.
Ja, habe ich dir angehört.
Ja, weil man ist ja jetzt so, wie man ist und man ist stolz auf vieles, was man erreicht hat und hatte. Ja, was würde man anders machen? Man macht es immer zu dem Zeitpunkt ja aus tiefster Überzeugung und glaubt, es richtig zu machen. Das ist schon mal das Erste. Hätte mir vielleicht viel erspart, hätte ich mehr Mut zum Abitur gehabt und hätte nicht 10 Klasse, Berufsschule, Fachschule, Hochschule. Ich habe ja alle Bildungseinrichtungen der DDR kennengelernt, die man so will, nicht? Also von der Humboldt-Uni, von der Karl-Marx-Universität Leipzig zurückgedacht, Fachschule, Berufsschule, Schule. Aber andererseits möchte ich es auch nicht missen. Das Abi hätte mir dann sozusagen den Weg über Beruf und Fachschule wäre weg gewesen, gleich Uni geworden, wäre ganz anderer Mensch.
Vielleicht. Kein Buchhändler wärst du geworden.
Kein Buchhändler geworden, hätte ganz deine Mutter nicht kennengelernt.
Ich würde nicht existieren.
Ja, also ist eigentlich so eine Frage, wie man so Zeitmaschine, nicht?
Ja.
Dass man sagt, so entscheide euch mal so, geht jetzt mal ganz anders. Also Max Frisch Biografie ein Spiel. Für mich immer ein faszinierendes Theaterstück von Max Frisch.
Ja.
Da kann man immer an seiner Biografie drehen. So 3-4 Mal machen sie das, glaube ich, in dem Stück. Man kann sie verändern und passiert was anderes. Nun wissen wir ja, glaube ich, hatten wir schon mal das Thema, wenn man es so falsch macht, kann das Zeitkontinuum...
Hatten wir noch nicht, haben wir als Privatgespräch
hatten wir das. Kann die Erde auch in schwarzes Loch verschwinden oder irgend sowas. Also das ist jetzt nicht das Thema. Also die Frage war...
Also vielleicht aus der Perspektive des Sohnes, was ich manchmal denke, wenn ich dich als Vater beobachte und auch als erwachsener Thilo, der dich ja auch anders sieht als der pubertierende Thilo, ich hätte mir, glaube ich, gewünscht, dass du bist so bescheiden, du bist einfach ein extrem bescheidener Mann, der sich sehr zurücknimmt, dass du öfter Dinge getan hättest in deinem Leben, auf die du wirklich Lust hast. Also du hast, ich glaube, dass wenn ich dich beobachtet habe, besonders in den letzten 10 Jahren, wo ich einfach auch bewusster denken kann, hatte ich oft das Gefühl, nicht oft, aber bei bestimmten Dingen das Gefühl, du machst es jetzt so, weil es von dir verlangt wird, aber nicht, weil du es willst. Und das hat, glaube ich, dir...
Na gut, da bin ich, schon wenn ich unterbreche.
Bitte.
Du hast recht, aber ich meine, wenn man den preußischen Begriff mal positiv nimmt, dann ist es ein Dienen, nicht? Das können wenige. Aber es wird immer gleich so negativ dargestellt.
Aber wem hast du gedient?
Na, zum Beispiel unserer Familie.
Ja.
Dass zum Beispiel Mutter sagte, als dann der Verlag entschied, dass ich nicht mehr gebraucht werde, weil sie einen westdeutschen Kollegen einsetzen muss.
Vati, das hat nichts damit zu tun, dass er Westdeutscher ist, sondern weil du kein Englisch konntest.
Er war
du konntest kein Englisch.
Das hat damit noch nichts zu tun gehabt. Er musste untergebracht werden, weil er aus New York in der Zweigstelle dieses Verlages, der uns gekauft hatte, überfällig war. Er war nicht mehr geeignet. Gut, das will ich jetzt gar nicht sagen, sondern Mutter sagte dann, ich brauche dich in der Buchhandlung. Oder du bist Buchhändler, du hast Erfahrung mit Marketing im Verlag gesammelt über 10-12 Jahre, hast du schon zu DDR-Zeiten betrieben. Wer könnte besser unsere kleine Buchhandlungsfirma jetzt in dieser neuen Zeit bekannt machen, mit aufbauen helfen? Die ganze moderne Technik, du hast schon die Kopiermaschinen, was alles schon erlebt und gemacht. Da habe ich natürlich gesagt, natürlich.
Das hast du auch sehr gut gemacht, weil man darf auch nicht vergessen, in den Berliner U-Bahnen hing Werbung.
Ja.
Für unsere kleine Buchhandlung in
Zum Beispiel Friedrichshain. Hatte ich ein Plakat hatten wir noch im Verlag. Das war für mich so das Letzte, was ich da noch verantwortet hatte. Das hieß Wissenschaft ist unser Programm. Und es war so ein Bild, das wurde vom Grafiker noch
als guter Slogan.
Ja, mit Hand gemacht, also so als Vorlage für den Drucker. Man sah noch den Punkt vom Zirkel, wo er die Erdkugel da dann gemacht hat. Und das hatten wir dann eingesetzt zur Wahl, zur Volkskammerwahl, als Nebenplakat. Also, und es wurde, die Leute haben wirklich gestaunt, ja. Und aus diesen Erfahrungen, meiner eigenen Fantasie, bin ich auch in unsere kleine Firma gegangen. Wir haben dann Anzeigen geschaltet, wir haben Briefbogen entwickelt und das war gut. Dass man mal eine Serie macht. Die ganze Frage der Tüten, Plastiktüten, was man heute jetzt nicht mehr braucht und nicht mehr möchte, zu Recht. Die Schriften. Man konnte sich mit dem Drucker unterhalten. Man war auf gleicher Höhe. Man konnte sagen, das brauche ich. Und es war gut. Und da gab keine andere Frage. Was soll ich denn machen? Wollte ich einen Verlag gründen oder eine eigene Buchhandlung oder weiß ich, eine Werbefirma? Der Achim Bergmann, mein alter Freund, wollte das ja, dass ich mit ihm zusammen das mache. Aber es war illusorisch. Ging gar nicht.
Ja. Aber trotzdem habe ich mich als dein großer Sohn immer gefragt, du hast ja diese Schritte gemacht, um dann auch nicht mehr Buchhändler zu sein und warst dann doch wieder Buchhändler.
Da musste ich einfach entscheiden. Das, was soll ich da machen? Wollten wir, dass der Kompagnon da, dass der uns sozusagen zusammen das hier macht, alleine eine Buchhandlung von uns führt?
Ja.
Oder sollte ich nicht zusammen das machen und mich einbringen? Also es war doch ganz wichtig,
ja.
Diese Atlantis.
Ich sage das nicht als Fehler, sondern einfach so dieses, zum Beispiel habe ich oft dieses Gefühl, wenn ich Uncovered mache und Fernsehen mache und zu viel Fernsehen mache, entsteht bei mir so eine ganz große, schmerzhafte Sehnsucht nach Schreiben. Und dass ich wieder mehr schreiben müsste. Und ich müsste ja, ich habe jetzt irgendwie das Island-Buch vor 2 Jahren gemacht und ich müsste ja eigentlich das nächste Buch jetzt wieder schreiben.
Ja, ja, alle warten drauf.
Papi.
Doch, wir haben immer wieder Kunden, die fragen, was kommt Neues von Thilo Mischke?
Aber eben genau das, also ich kann dieses Gefühl, und ich fühle mich dann auch, es gibt echt Tage, wo ich dann traurig werde, trotz des tollen Lebens, was ich eben durch meine Fernseharbeit auch habe, aber dann denke ich so, eigentlich bin ich doch Schreiber und kein Fernsehmensch. Und hast du diese Sehnsucht nicht auch? Eigentlich bist du bist doch eigentlich ein wissenschaftlich arbeitender Werbeleiter gewesen.
Richtig,
ja.
Das war meine Sehnsucht, die aber in einer Welt war, die es nicht mehr gab. Also dieser Verlag.
Ja.
Ich hätte mich auch bewerben können bei einem anderen Verlag aber mir ging es ja um diesen Verlag, den ich zum Beispiel mit dieser Arbeit, die ich da geleistet habe, Werbung und Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie gesagt, eine Geschichte wie Öffentlichkeitsarbeit und Pressearbeit gab es gar nicht zu DDR-Zeiten, jedenfalls nicht so in diesem Sinne, sondern man hat mir freie Hand gegeben, es glaubt keiner. Wenn ich den Leuten erzählt habe oder erzähle, ich bin als junger Mann dort eingestiegen 1975 und man hat gesagt, wir haben ja was ganz Neues, wir müssen hier ein bisschen mehr Öffentlichkeitsarbeit machen, wir müssen Pressearbeit machen.
Ja.
Wir müssen der Presse, es ging nicht um Rezensionswesen, was jetzt vielleicht Verlagskollegen denken, sondern es ging um Mitteilung aus dem Verlag. Nicht tu Gutes und rede darüber.
Ja.
Grundprinzip der PR. Und das war meine Aufgabe. Und das habe ich sozusagen auch aufgrund der internationalen Beziehung des Verlages machen können. Ich habe auch Fachbücher dafür bekommen aus Westdeutschland.
Ich habe lustigerweise von dir was ganz Wichtiges gelernt. Und zwar ganz früh, da war ich noch ganz jung, da hast du mir das AIDA-Prinzip erklärt. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, sag mal kurz.
Attention, Interest, Desire, Action.
Das habe ich
ganz früh gelernt, dass du Aufmerksamkeit, dann Interesse, dann ein Verlangen und dann eine Handlung.
Ist mir schon entfallen.
Aber das habe ich von dir gelernt.
Dachte, du meinst AIDA-Stoff. Nein, richtig. Natürlich, das war eines der Prinzipien, die wir dann umgesetzt haben. Auch die Form im Verlag, wie wir dort die Werbung gemacht haben. Ich hatte ein ganz junges Team, was nicht immer ein Vorteil ist, aber in dem Fall war es eins.
Ja.
Die hatten schöne Ideen, die waren beweglich, die waren nicht eingefahren. Und ich war immer ein junger Abteilungsleiter, ich war 29 Jahre, als ich die Abteilung übernahm. Mit fast 15, 20 Mitarbeitern.
Ja.
Riesengroß für eine Werbeabteilung, unvorstellbar heute.
Naja, ich glaube, Springer hat auch eine Riesenwerbe. Also Springerwissenschaft, nicht Springerbild.
Naja, das wurde doch alles auch zum Teil rausdelegiert an Firmen oder an Agenturen.
Ja. Agenturwesen. So macht man ja heutzutage
Werbung.
Genau. Tja.
Also nicht, was die Frage der junge Mann, oder wer auch immer junger Mann, das Quatsch, das ist eine Annahme, der möchte, ich würde sagen, spontan, nur nicht mehr nach der langen Diskussion eben, ich würde sagen, nein.
Ich sage jetzt aber eins noch, um das dann zu beenden und dann teasen wir schon mal auf die Folge 2. Du hast, finde ich, ich bin sehr unterschiedlich zu dir. Du bist ja so ein bisschen so ein kleiner Schisser und sagst eher, ist aber wahr. Du sagst ja trotzdem eher lieber nein, das mache ich jetzt nicht, das will ich nicht. Also ich meine, wie lange hat es gedauert, bis du mal was mit überbackenem Käse gegessen hast? Sowas isst du nicht, weil überbackener Käse ist kein Essen.
Das hat meine Mutter mich geprägt.
Aber ich hätte mir oft in deinem Leben, also nicht oft, sondern ich hätte mir gewünscht, du hast ja auch noch sehr viel Leben übrig, ist ja nicht so, dass du morgen runterfällst vom Stuhl, mehr Ja sagen, mehr Risiken eingehen.
Ach ja, also ich,
weil das hast du leider meinem kleinen Bruder vermittelt, dieses.
Naja, aber es stimmt ja nicht ganz. Guck mal, ich war Abteilungsleiter für Werbung und hatte Messen zu verantworten. Ich hatte Dienstreisen in alle möglichen sozialistischen.
Aber warum hat das irgendwann aufgehört? Ich kenne dich halt als Gnitzi, der dann eher Nein sagt.
Na gut, beruflich hatte mir das Spaß gemacht. Ich wollte Ausstellungen eröffnen, ich wollte gestalten und privat.
Warte mal, dann können wir gleich noch eine Frage mitbeantworten. Ja. Die stellen wir nämlich auch. Ich weiß jetzt leider nicht, welcher User die stellt. Würdest du mich mal wenn du mich beruflich auf eine Uncovered-Reise begleiten könntest, also ich würde dich bezahlen oder der Sender bezahlt dich dafür, dass du mal mitkommst, würdest du es dann machen?
Ja.
Aber privat würdest du mit mir nicht nach Syrien?
Nein, weißt du, privat.
Also, naja, nee, so, das ist liebe Verantwortlichen von ProSieben, ihr habt's gehört, mein Vater möchte gerne mal mit an die Front.
Da wird deine Mutter sich freuen.
Da kommt sie auch mit.
Nein,
Familie Mischke fährt nach Syrien, heißt dann die Folge.
Okay, aber hoffen wir bald, dass dann nur mal Frieden herrscht.
Ja, das hoffe ich wirklich auch.
Also das ist.
Aber es ist nicht abzusehen, um ehrlich zu sein. Also mein Eindruck als jemand, der jetzt, wie gesagt, schon 2-3 Mal vor Ort war im Nahen Osten, also im Irak und in Syrien, ist nicht, es ist nicht absehbar, dass sich das befriedet.
So, aber die Frage ganz schnell.
Dann mach doch das fertig,
genau. Der, also wie gesagt, die Unternehmung, ich weiß nicht, ob man sich vorstellen kann als Zuhörer, was es ist, wenn man in Moskau zu Sozialismuszeiten auf einer Buchmesse arbeitet und seinen Messestand aufbauen muss. Also welche Schwierigkeiten da entstehen. Allein auch die Leipzig, die Leipziger Buchmesse. Da muss man Fantasie entwickeln. Da musste man, uns wird immer vorgeworfen, wir hätten keine Fantasie gehabt, wir wären Befehlsempfänger gewesen, auch in dienstlichen Bereichen, mitnichten. Wir mussten
losen.
Wir mussten wirklich Initiative ergreifen, um das Einfachste zu realisieren zum Teil.
Ja.
Gut, das will ich damit erstmal.
Vielen Dank, lieber Vater. Wir hören uns am Pfingstmontag, zeichnen wir die nächste Folge auf für diesen Podcast. Da treffen wir uns im Gartengrundstück und dann sprechen wir weiter und beantworten noch weitere Fragen. Das war sehr schön. Also Vater, wirklich, ich muss es jetzt auch mal sagen, also dieser Podcast hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Sonst macht es mir keinen Spaß mit dir. Heute war schön. Voll, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass es Werbung noch den Kopfhörer auflassen. Vater, die Aufnahme läuft noch. Ich mache hier eine Abmoderation gerade. Nochmal. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass euch die Werbung nicht gestört hat. Wie gesagt, die Einnahmen gehen an die Spende ich. Wir hören uns alle nächste Woche wieder mit dem zweiten Teil der Fragerunde an meinen Vater. Und ich finde irgendwie dieses Format, Instagram-User stellen Fragen, irgendwie gar nicht mal so schlecht. Es macht sehr viel Spaß, sich daran zu lang zu hangeln und dann immer mal wieder ein bisschen darüber zu quatschen. Also dann, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.